ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Hubert Wolf. Einen schönen guten Morgen.
Grüß Gott.
Sie sind Kirchenhistoriker an der Uni Münster, stammen aus dem Ostalbkreis, sind uns gerade zugeschaltet. Sie haben nämlich kurzfristig zugesagt, um das Konklave zu erklären und was denn zu erwarten ist von Papst Leo dem 14. Vielen Dank dafür erstmal für Ihre Bereitschaft. Und die Frage vorneweg, den schien ja niemand so richtig auf dem Schirm zu haben. Stimmt das?
Also ich gebe zu, dass ich ihn auch nicht unter den Top 10 hatte. Bei mir stand er irgendwie so an Platz 21. Ich war überrascht, dass er gewählt worden ist. Ich war auch überrascht, dass er bereits nach dem vierten Wahlgang gewählt worden ist, angesichts der doch sehr schwierigen Zusammensetzung des Kardinalskollegiums des Neuen. Und ich war noch mehr überrascht, dass er dann den Namen Leo wählt. Also richtig viele Überraschungen. Aber wenn ich dann meine Vorbereitungen genauer angeguckt habe, so im zweiten Blick, habe ich gedacht, naja, du hast natürlich irgendwas Entscheidendes übersehen. Also der war ja Chef der Kongregation für die Bischöfe. Also alle diese Kardinäle, auch diese Neuernannten, sind ja Bischöfe irgendwo in der Welt. Und wenn die nach Rom kommen, dann ist derjenige, der die dort empfängt und durch die Kurie führt und an die entsprechenden Orte bringt, das war eben genau der neue Papst Robert Francis Prevost. Das heißt, die kannten den, der kannte die, und er war aber zugleich jemand, der jetzt nicht so unter den Top Ten so der richtige Star war. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Ein sehr, sehr guter Netzwerker.
Heißt das denn, was Sie gerade sagen, wenn Sie sagen, ja, der war Chef der Kongregation der Bischöfe, konnte der sich so selber auf die Liste setzen? Wie läuft das?
Nein, also Konklave, da gibt es gar keine Liste. Also anders jetzt als bei der Wahl eines Bundeskanzlers, wo es eine Vorschlagsliste gibt oder einen Namen. Konklave heißt, es gibt überhaupt keinen Vorschlag, sondern die Kardinäle versammeln sich, haben diesen Eid geschworen, dass sie Geheimhaltung halten, und dann sind sie gehalten, in verstellter Schrift einen Namen auf die Liste zu setzen. Und normalerweise ist es so, dass bei dem ersten Wahlgang und vielleicht auch noch bei dem zweiten, ja, dann so irgendwie 20, 30 Einzelstimmen oder anderes draufsteht und so die ersten Stimmenhäufungen. Und erst dann ergibt sich aus den Stimmenhäufungen, ist da einer dabei, der irgendwie zwei Drittel mehrheitsfähig scheint. Oder lässt sich nach zwei, drei weiteren Wahlgängen erkennen, na, da hat zwar jemand so 40, 50 Stimmen, er wird aber darüber nicht rauskommen. Also es gibt keine Kandidatenliste, sondern es ist eine völlig freie Geschichte.
Wobei, was rauszuhören war, Franziskus hatte ihn schon so ein bisschen auf dem Schirm und hatte ihn auch befürwortet. Ist das richtig?
Ja, hinterher kann man immer sagen, der Franziskus hat ihn befürwortet. Natürlich ist er einer von den Kardinälen, den Franziskus ernannt hat. Und ja, ob er jetzt zu Franziskus so genau passt oder nicht passt, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist so, wir blicken jetzt auf den US-Amerikaner, Prevost, der natürlich einen großen Teil seines Lebens als Bischof in Peru verbracht hat. Damit hat er natürlich wieder mehr Nähe zu Franziskus, weil natürlich diese Brücke zwischen dem globalen Süden, einer Kirche, die sich an die Seite der Armen stellt, große Probleme mit dem Thema Migration. Und auf der anderen Seite jemand, der aus dem Norden kommt, aus USA, ich meine, das ist schon etwas, was zu der franziskanischen Linie dann irgendwie passt, vielleicht.
Professor Hubert Wolf, Kirchenhistoriker, ist uns zugeschaltet. Sie haben für Ihre Forschung bedeutende Wissenschaftspreise geholt. Und Sie können als Kirchenhistoriker etwas, was wir alle nicht können, nämlich den Namen Leo, den Robert Prevost da als 267. Papst gewählt hat, den können Sie historisch einordnen. Wie viel Bedeutung steckt denn in so einem Papstnamen?
Naja, in der Regel ist so ein Papstname ein ganz entscheidendes Programm. Also Franziskus hat den Namen des Heiligen der Armut gewählt. Damit wollte er sagen, ich bin an der Seite der Armen und die Kirche und der Papst sind auf der Seite der Armen. Jetzt wählt er überraschenderweise, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt zunächst, Leo 14. Natürlich hat er jetzt selber auch gesagt, sein Anknüpfungspunkt sei Leo der 13. Leo der 13. war Papst von 1878 bis 1903 und der gilt jetzt immer als der erste Sozialpapst. Das ist auch richtig. Denn Leo der 13. hat mit der Sozialenzyklika Rerum Novarum, neue Sachen, 1891 zum ersten Mal die soziale Frage als ein Thema eines päpstlichen Lehrschreibens genommen. Und was ist da drin? Er hat verstanden, kapiert, durch die industrielle Revolution gibt es jetzt das Thema Arbeiterfrage. Und die Kirche hat 50 Jahre darauf nicht reagiert und jetzt muss man endlich mal klarkriegen, die Arbeiter haben das Recht, Gewerkschaften zu gründen. Sie haben das Recht, sich gegen das Diktat der Arbeitgeber zu wenden. Es gibt die Arbeit als einen Wert in sich. Und es gibt wichtige Sozialprinzipien, die heißen Personalität. Jeder Mensch ist gleich viel wert von seiner Würde her. Und Solidarität, auch Eigentum, ist nicht nur Privateigentum, sondern sozialpflichtig. Jetzt hat natürlich Leo der 14. gesagt, er knüpfe an Leo den 13. an, und zwar an diese soziale Geschichte, an den sozialen Papst. Aber Leo der 13. ist natürlich noch was ganz anderes. Er ist einerseits ein politischer Papst, weil er in Deutschland den Kulturkampf, also die Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche, die so 1870 begonnen hatte, mit Bismarck tatsächlich beilegen konnte. Also jemand, der ein politisches Gespür hat. Aber da kommt noch eine andere Seite dazu und die wird jetzt in den Kommentaren gern vergessen. Der Leo der 13. war theologisch ein richtig konservativer Papst. Der hat also sehr deutlich neuscholastische Positionen vertreten, also auf jeden Fall keine Versöhnung der Kirche mit der Moderne. Und diese unterschiedlichen Aspekte von dem Leo dem 13., wenn man die jetzt in Leo dem 14. wiederfinden will und vielleicht auch kann, dann wird deutlich, warum der im vierten Wahlgang mit 2/3 gewählt werden konnte. Der hat nämlich dann diejenigen, die sagen, wir müssen auf die Menschen im globalen Süden zugehen. Wir müssen diese soziale Frage auf den Blick haben. Wir brauchen einen politischen Papst, der in der Friedensfrage anders und offensiver agiert als Franziskus. Und wir brauchen theologisch vielleicht eher einen konservativeren, der jetzt diese Reformüberlegungen eher zurückhaltend angeht. Das wäre so der Blick auf Leo den 13.
Ja, das ist ganz interessant. Also Ihr ganzes kirchenhistorisches Wissen kommt da zum Tragen. Da könnten Sie ganze Vorträge jetzt schon halten. Also gestern war ja sein erstes Sonntagsgebet vor 100.000 auf dem Petersplatz. Er hat das mit einem eindringlichen Friedensappell verbunden. Lässt sich denn da schon was rauslesen, was da von Leo zu erwarten ist, wie er sich positioniert?
Also das fand ich stark, wie ich es einfach toll finde, dass er den Tag seiner Wahl, das ist Kriegsende, 80 Jahre, dass er da schon diesen Friedensgruß setzt und jetzt bei dem ersten Gebet nochmal klar sagt, also der Friede ist das wichtigste Gut. Und er hat es ja auch in einer eindeutig gut verständlichen Weise rübergebracht. Jetzt wird es natürlich darauf ankommen, also er hat ja vor allem Ukraine-Krieg und die Gaza-Situation genannt. Jetzt wird es darauf ankommen, welche ganz konkreten diplomatischen Schritte und politischen Schritte wird er aus diesem Schub, den seine Wahl ihm ja gibt, wie wird er die ableiten? Denn das Ganze war ja durch Franziskus gerade in Bezug auf Israel ein bisschen in einer Sackgasse, weil Franziskus sich ja nicht so ganz eindeutig am Anfang auf die Seite der überfallenen jüdischen Menschen gestellt hat, und so ähnlich war es ja auch in der Ukraine. Da ist es eine Chance, durch diesen Pontifikatswechsel, durch einen Neuanfang, dass er wirklich auch die diplomatische Power, die der Vatikan ja hat, der ist ja der erste und wahrscheinlich erfolgreichste Global Player der Welt, dass er diese diplomatische Power jetzt für den Frieden einsetzt. Insofern fand ich das ein sehr eindeutiges und klares politisches Signal.
Kritik hat es auch schon gegeben. Inwiefern?
Ja, war natürlich ein Dauerthema, die Missbrauchsthematik in der katholischen Kirche ist. Und jetzt gab es von einer bestimmten eher rechtsstehenden Gruppierung den Vorwurf, er habe einen des Missbrauchs Angeklagten oder Schuldigen in der Nähe zu einer Grundschule irgendwie untergebracht und habe da nicht sauber und den Vorschriften der Kirche gemäß gehandelt.
Wird da jetzt massiv geforscht, welche Rolle Robert Prevost da hatte? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich denke, das wird sicher präzise erforscht werden, weil natürlich mit so einem Vorwurf wird die Sache natürlich der Glaubwürdigkeit immer schwieriger. Ich persönlich bin allerdings in dem Fall, ohne dass ich jetzt die Quellen schon genau kenne, so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, dass also sehr kritische investigative Journalisten aus Peru sagen, na, das ist eine Mache, eine Rache daran, dass diese rechte Gruppierung aufgelöst worden ist und die versuchen jetzt dem Prevost so eine mitzugeben. Aber trotzdem bleibt natürlich der Punkt, diese Geschichte muss präzise aufgearbeitet werden und das führt mich dann sofort zu einer ganz entscheidenden Forderung an Leo den 14., also Leo der 13., der hat 1881 für die mittelalterliche Zeit das Vatikanische Geheimarchiv geöffnet. Was bisher immer noch nicht offen ist, sind alle die Quellen von 1945 bis heute zu dem Thema, wie ist die Kurie eigentlich mit Missbrauchsfällen umgegangen, wie hat sie reagiert, wie haben die Päpste reagiert und die Präfekten der Glaubenskongregation, wenn Bischöfe aus der ganzen Welt Missbrauchsfälle gemeldet haben, wurde da nach Kirchenrecht scharf vorgegangen und wurden auch die Bischöfe diszipliniert, die möglicherweise nicht entsprechend reagiert hatten oder eben auch nicht. Und für mich wäre so, wenn Transparenz gilt, dann lass uns doch nicht nur in den Diözesanarchiven in Deutschland und weltweit die ganzen Personalakten zu der Thematik zugänglich machen, sondern auch alle Quellen im Dikasterium der Glaubenskongregation. Das wäre so ein richtiger Schritt zu sagen, wir haben nichts zu verbergen, ich auch nicht, alles wird ganz offen dargelegt. Denn dann gewinnt man Glaubwürdigkeit, entscheidende Glaubwürdigkeit, die man braucht, wenn man Glauben verkünden will, wieder zurück.
Ja, dazu müssten die Geheimarchive dann erstmal wieder zugänglich gemacht werden. Leo der 13., der hat ja die Vatikanarchive für die Forschung geöffnet. Das ist für Sie als Forscher natürlich ganz besonders wichtig. Haben Sie die Hoffnung, dass jetzt Leo der 14. da auch wieder was öffnet? Die Frage ist ja, wer hat es denn verschlossen?
Naja, das ist so. Vatikanisches Archiv ist ja erstmal ein Privatarchiv des Papstes und das hat sich so eine Öffnungspraxis rauskristallisiert, die heißt, man öffnet immer nur die Bestände Pontifikat für Pontifikat. Also nicht so wie in Deutschland, bestimmte Personalakten werden erst spät zugänglich, aber Sachakten schon nach 30 Jahren und so weiter, sondern wir sind jetzt in dem Jahr 1958. 2020 hat Franziskus alle Akten aus dem Pontifikat Pius des 12. 1939 bis 58 zugänglich gemacht. Danach sehen wir keine einzige Quelle. Und im Archiv der Glaubenskongregation sind die Missbrauchsakten, die ja von 45 bis 58 dann schon zugänglich sein müssten, auch noch verschlossen. Das heißt, es liegt allein in der souveränen Entscheidung des Inhabers des Archivs, das ist der Monarch, Papst, zu sagen, ich mache bestimmte Quellenbestände der Forschung zugänglich. Das könnte er tun, wenn er es wollte. Und das wäre ein starkes Signal zu sagen, ja, die Missbrauchsaufarbeitung ist mir ein Anliegen und das geht nicht mit irgendwelchen Spekulationen, sondern mit ganz präziser, harter Quellenarbeit. Zahlen, Daten, Fakten.
Professor Hubert Wolf, seit mehr als 40 Jahren haben Sie Zugang zu den Vatikanarchiven. Können Sie uns mal beschreiben, wenn Sie da rein wollen, was ist das für ein Aufwand? Da kann man vermutlich nicht einfach reinspazieren.
Nein, weil es ist das einzige Archiv der Welt, das ich kenne, das man nur durch täglichen Grenzübertritt besuchen kann. Also man muss aus der Republik Italien in den Kirchenstaat einreisen. Das geht über die Porta Santa Anna, also wenn man am Petersplatz rechts rüber geht, da ist der offizielle Eingang. Und dann braucht man einen Pass, wenn man so will, eine Tessera. Die muss man sich dann erstmal besorgen. Das dauert dann relativ lang, bis man dann wirklich über die Schweizer Garde und die Sicherheitsleute und so mal reinkommt. Und dann kriegt man in der Regel eine Erlaubnis für 5 Tage. Um, wenn man einen Master hat zumindest und ein einschlägiges Thema mit einer Empfehlung durch einen akademischen Lehrer, dann darf man in den Vatikanischen Archiven 5 Tage arbeiten. Man kommt erstmal rein, dann fährt man mit dem Aufzug hoch. Ich laufe immer, weil ich italienischen Aufzügen nicht so richtig traue. Und dann ist man erstmal in der Sala degli Indici. Das sind die Indexverzeichnisse, weil sie haben ja nicht so wie bei deutschen Staatsarchiven. Sie setzen sich zu Hause an den Schreibtisch, gehen ins Internet, gucken sich Internetinventare an und wissen schon relativ genau, was sie erwartet. Das ist im Vatikan so nicht. Das heißt, sie gehen rein, müssen erstmal diese handschriftlichen oder manchmal auch mit Maschinen geschriebenen Indizes durchwälzen. Und dann kriegen sie eine grobe Ahnung, wo vielleicht was drin sein könnte. Und dann können sie pro Tag nur drei Schachteln bestellen. Und wenn man keine Ahnung hat, bestellt man drei Schachteln und hat drei Luschen. Dann kann man relativ schnell wieder gehen. Oder man hat eben schon eine Ahnung. Das heißt, man muss genau wissen, wie ticken die, wie legen die ihr Material wahrscheinlich ab, wie ist diese chaotische Kurie dann doch irgendwie in der Zeit, die man erforscht, organisiert gewesen. Und wenn man dann mit 4-5 Mitarbeitern reingehen kann, dann ist es irgendwie so wie Troja ausgraben. Man macht so ein paar stratigraphische Gräben, um dann zu gucken, wo sind die Treffer, wo kommt man hin.
Ja, aber Sie haben die Schachteln gerade angesprochen, das ist ja irre. Da gibt es 400.000 Pappschachteln und das sind mehr als 85 Kilometer Akten aus weit über 1000 Jahren. 1612 wurde dieses Archiv schon errichtet. Also die haben zum Teil Wissenschaftler noch gar nicht angucken können. Nein. Sie müssen ja jeweils nach einem Fokus suchen. Woran forschen Sie gerade?
Ja, also erstmal ist so, das Archiv hat tatsächlich 80 Kilometer und die 400.000 Schachteln beziehen sich nur auf den Pontifikat Pius XII, also nur auf die Zeit von 1939 bis 1958, woran wir gerade forschen. Also nur 400.000 Schachteln ist eigentlich nichts. Was wir machen im Moment ist, wir gingen in das Archiv rein und wollten uns einfach mit dem Thema beschäftigen, Rolle dieses Papstes zum Holocaust. Warum hat er öffentlich die Ermordung von 6 Millionen Juden nicht verurteilt? Wir wollten eigentlich was machen zur Rattenlinie. Also wusste der Papst, dass Mengele mit einem vatikanischen Pass nach Lateinamerika fliehen konnte nach dem Krieg. Und dann hat uns die Archivsituation total überrascht. Denn meine Mitarbeiterinnen und ich, wir haben an den ersten Tagen bereits zig Bittschreiben jüdischer Menschen aus ganz Europa an Pius XII. Gefunden. Das sind inzwischen 10.000 Stück. Und das sind so Briefe, Ego-Dokumente, also Texte, die letzten Texte oft, die diese Menschen selber geschrieben haben, bevor sie ermordet worden sind. Heiliger Vater, retten Sie uns. Sie können 4 Menschenleben retten. Der Allmächtige wird es Ihnen danken. Das sind Briefe, die gehen einem sehr nahe. Man muss dann sofort wieder in die wissenschaftliche Distanz treten und sagen, okay, jetzt haben wir dieses Schreiben. Was passiert im Vatikan mit diesem Schreiben? Welche verschiedenen Büros sind eigentlich zuständig? Manchmal ist es ein Chaos. Was sieht der Papst selber? Wie entscheidet er? Hilft er eher weniger? Und das ist ein Projekt, das viele Jahre dauern wird. Und wo wir jetzt gerade dabei sind, erstmal alle diese Bittschreiben, 10.000 Stück, in einer Datenbank zu erfassen. Übrigens in allen europäischen Sprachen verfasst. Und was ganz toll ist, dass wir halt mit einem großen Team, übrigens auch von ganz vielen Citizen Scientists, das sind also Menschen, die im Ruhestand sind, aber zum Beispiel Ungarisch können und uns eben helfen, ungarische Texte reinzugeben oder Rumänisch. Oder wir haben eine pensionierte Kriminalhauptkommissarin unter unseren Citizen Scientists, die einfach schwierig zu recherchierende jüdische Menschen, da geht es um 50.000 Namen, einfach identifiziert. Kürzlich habe ich nach 2 Jahren zu einem gesagt, ich gebe es jetzt auf. Und sie hat ihn dann 3 Monate später geknackt und gefunden. Und wenn man jetzt in unseren Mitarbeiterraum reinschaut, 2 ältere Menschen und 2 Hilfskräfte, so um die 20, gemeinsam über ein so ein wichtiges Ego-Dokument gebeugt und die entziffern diesen Brief, dann sage ich, ich weiß ganz genau, warum ich Professor für Kirchengeschichte geworden bin und warum ich dieses Projekt des jüdischen Menschen, deren Andenken die Nationalsozialisten vernichten wollten, diesen Menschen wieder eine Stimme zu geben. Ich weiß ganz genau, warum ich das machen will und dass es großartig ist, dass man ein Hobby zu einem Beruf machen konnte.
Wenn Sie Franziskus als einen liebevollen Chaoten bezeichnet haben, als was würden Sie denn Leo bezeichnen? Haben Sie da schon was?
Nein, ich habe natürlich nur nichts, weil ich ja ihm erstmal die Chance geben will, in das neue Amt hineinzuwachsen und mal zu gucken, wie er das macht. Also was man bisher von ihm gesehen hat, wird man eher sagen können, er ist gut organisiert. Er ist ein Diplomat, ein Mann des Ausgleichs und er hat, wenn die Informationen nicht trügen, diesen großen internationalen Orden, der Augustiner relativ gut gemanagt. Das heißt, ich würde vermuten, dass er eher als seine beiden oder sogar drei Vorgänger jetzt mit der Kurie, also dem Apparat im Vatikan, den Büros der päpstlichen Verwaltung, dass er da nicht so sehr fremdelt, sondern also vielleicht eher versucht, die Kompetenzen, die da sind, tatsächlich abzugreifen, um sozusagen immer eher ajour zu sein. Also das würde ich mal vermuten.
Ja, es gibt ja immer so ein gewisses Image. Franziskus galt als menschennah, Benedikt so als der Wissenschaftler. Inwiefern wird sich da Leo von Franziskus unterscheiden?
Ja, er hat sich ja schon sehr deutlich unterschieden, indem er eben bei dem Auftritt wieder in die feierliche Form mit dem roten Umhang und so weiter zurückgegangen ist. Er wird kein Franziskus sein und das ist auch sehr deutlich geworden. Er ist auch kein Franziskus II. Er ist ein ganz anderer Typ. Er ist natürlich ein US-Amerikaner. Hat er ja gesagt, er will weiterhin Tennis spielen. Das wäre bei Franziskus undenkbar gewesen. Dazu war er wahrscheinlich auch zu alt. Er ist natürlich auch ein Südamerikaner, weil er so lange in der Mission war. Und insofern wird es sicher ein Pontifikat werden, so wie er von seiner Prägung her kommt. Er ist ein bisschen mehr nach Struktur wahrscheinlich aussehen wird.
Sie haben gerade angesprochen, Leo war ja lange in Peru. Er hat wohl auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Ist dadurch dann doch so eine Nähe zu Franziskus zu begründen?
Ja, ich glaube, die Wahl ist ja nur zu verstehen, indem man sagt, naja, warum hat er die Wähler aus dem globalen Süden gewonnen? Ein Mann, der doch eher theologisch konservativ ist, wie man so wahrnimmt. Der hat er doch nur gewonnen, weil die sagen, ja, der kennt die sozialen Schwierigkeiten in diesem Kontext, in dem er als Bischof und war. Und das hat er offenkundig relativ gut gemacht. Er ist aber andererseits natürlich auch wählbar für die gewesen, die halt eher den Politiker brauchen, die sagen, da muss jemand hin, der diplomatisch, politisch was machen kann. Und die Konservativen haben ihn gewählt, weil sie denken, er sei eher ein konservativerer Mann, der jetzt diese Reformen, die wir in Deutschland bei dem synodalen Weg, also diesem Versuch in Deutschland, jetzt doch Kirchenreformen irgendwie auf den Weg zu bringen im Hinblick auf die Zulassung von Frauen zu Weiheämtern oder verheiratete Priester oder Verwaltungsgerichtsbarkeit oder einen anderen Umgang der Kirche mit homosexuell orientierten Menschen, da würde ich bei ihm jetzt eher weniger Enthusiasmus erwarten.
Ja, wir wollten über den Alltag des Papstes sprechen. Also gestern hat er im Sonntagsgebet Frieden gefordert. Anschließend gab es ein Mittagessen mit seinem Bruder. Wie sieht denn der Alltag des Papstes aus? Was lässt sich da schon sagen?
Naja, jetzt sind ja erstmal die wichtigsten Termine. Nächste Woche am Sonntag, also der feierliche Gottesdienst zur Amtseinführung, ohne Krönung mit der Tiara, sondern einfach Übergabe des Fischerrings. Und dann hat er ja jede Woche zwei Fixtermine. Der eine ist der Mittwochmorgen, das ist die Generalaudienz auf dem Petersplatz, wo immer ein paar tausend Leute sein werden, im Winter möglicherweise in der Audienzhalle. Und eben am Sonntagmittag das Mariengebet, das Angelusgebet, das die Päpste dann immer mit so einer Ansprache verbinden. Das ist das, was man nach außen sieht. Und jetzt ist ja so, die meisten Leute denken jetzt, naja, das wird so sein wie bei einem Bundeskanzler, da gibt es jede Woche eine Kabinettssitzung, wo sich der Papst mit den wichtigsten seiner Minister, also den Chefs der Kongregationen oder Dikasterien, wie man sie jetzt nennt, trifft. Und genauso ist es aber nicht. Sondern der hat einen ganz festen, durchgetakteten Terminplan, wo jeder Kardinal, also jetzt wichtigste ist der Kardinalstaatssekretär, das ist sowas wie der Regierungschef, den wird er wahrscheinlich dreimal in der Woche in einer privaten Audienz treffen und die wichtigsten anderen Minister, also Chefs der Kongregationen, denn der Glaubenskongregation oder für die orientalischen Kirchen, die wird er in anderen Terminen regelmäßig treffen. Das heißt, der Einzige, der eigentlich alles weiß, ist der Papst. Eine Querkommunikation, also so eine Lage, ein Kabinett, gibt es nicht. Und da wird man ja gespannt sein, ob er da möglicherweise von diesem ganz auf den Papst allein konzentrierten und damit auch dem Flaschenhals weggeht, weil da kann es Kommunikationspannen geben, wie wir im Pontifikat von Benedikt XVI. Gesehen haben, und tatsächlich doch auf so etwas eingeht wie ein Kabinett. Das wird man sehen, das wäre ein ganz spannender Prozess, aber sonst würde da ganz strikt durchgetaktet sein. Und was jetzt auch schon klar scheint, er wird, weil er auch als Augustiner ein Reisemensch war und noch relativ jung ist, ich denke, dass er eine relativ intensive Reisetätigkeit entfalten wird, die dann natürlich immer das Normalprogramm umwerfen.
Damit hatte eigentlich kaum jemand gerechnet. Papst Leo möchte wieder im Palast des Vatikans wohnen, Professor Hubert Wolf. Was sagt das über den Typen, den neuen Papst?
Also ich ehrlich gesagt habe nicht damit gerechnet, dass der wieder nach Santa Marta zieht, auch wenn alle anderen oder viele anderen Experten das anders sehen. Weil Santa Marta, wenn man das kennt, also Gästehaus, ständig Gästebetrieb, Sicherheitsdesaster, weil ungeheuer aufwendig. Für Franziskus wahrscheinlich passend, weil der sich überhaupt gar keine Ruhe und Entspannung gegönnt hat. Aber ehrlich gesagt, Vatikanischer Palast ist natürlich auch keine Luxuswohnung, eher ein alter Kasten. Aber es gibt doch eine gewisse Abgeschiedenheit. Und es sind ein paar Zimmer mehr. Und wenn man vielleicht ein paar Bücher hat, was Franziskus nicht hatte, ist man dankbar, wenn man die irgendwo hinstellen kann. Man kann auch mal 5 Leute zum Essen empfangen, ohne dass jetzt jeder da zuguckt. Und also, dass er wahrscheinlich darauf geht, ist einfach pragmatisch, vernünftig. Denn er muss irgendwie auch die Möglichkeit haben, sich mal zurückzuziehen. Und er hat es dann leichter, weil er ja im Gebäude ist. Er braucht mit dem Aufzug nur runterfahren, ist im Staatssekretariat. Nochmal runterfahren, ist in dem Raum, wo er die offiziellen Empfänge macht, wo er Diplomaten empfängt. Also von der Pragmatik her ist es ganz plausibel, darüber zu gehen. Ich würde da jetzt auch nicht irgendwie der Herrscher zieht wieder in einen Palast ein oder so sehen. Nein, das ist eigentlich ganz, ganz vernünftig. Ich würde ehrlich gesagt ihm auch raten, dass er Castel Gandolfo, also die Sommerresidenz da in den Bergen, wieder reaktiviert, was Franziskus ja strikt abgelehnt hat. Denn wenn man oft in Rom ist, so wie ich im Sommer, also im Juli, August, September, ist es im Vatikan da unten wirklich kaum auszuhalten. Und warum soll man dann nicht weiterarbeiten, aber doch in einem etwas angenehmeren Klima? Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine ideologischen Probleme.
Ja, Leo hat sich als Amateur-Tennisspieler bezeichnet. Johannes Paul II. Soll Skifahrer gewesen sein. Bleibt denn jetzt fürs Tennis noch Zeit?
Warum soll er das nicht können? Also er ist erstmal, hat er eine wichtige Aufgabe, und ich meine, so diesen Ausgleich zu finden zwischen der Anspannung und dem Sport und der Muse. Ich meine, wenn ich ihn richtig verstanden habe, das gehört doch normalerweise zu einem katholischen Leben, dass man sozusagen die Natur, also es geht ja nicht nur um Gnade, sondern der Mensch muss mit seinem eigenen Körper, mit seinem eigenen Geist das vorbereiten, damit die Gnade wirken kann. Und dazu bin ich natürlich auch aufgefordert, meinen Körper und meinen Geist wach zu halten und fit. Also ich wünsche ihm, dass er genügend Zeit hat, Tennis zu spielen. Das ja. wäre richtig gut.
Franziskus konnte aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit zuletzt nicht mehr viel reisen. Sie haben jetzt eben schon gesagt, Sie erwarten, dass Leo da einiges nachholt. Welcher Kontinent ist denn da ganz besonders wichtig?
Ich glaube, da sind alle Kontinente gleich wichtig. Also jetzt, ich würde mal sagen, ich sehe den Papst, der muss nach Israel. Ich sehe den Papst, der muss in die Ukraine. Ich sehe den Papst aber auch, dass er vielleicht jetzt in Indien oder Pakistan sich zeigt. Es wird auch ganz wichtig sein, mal in Europa, in Kontexten, wo jetzt gerade so synodale Reformprozesse sind, sich selber hinzubegeben und mit den Leuten vor Ort drüber zu reden, was die da umtreibt. Und natürlich wird er irgendwann in die USA reisen müssen. Und sagen wir so, die Begegnung mit Trump, aber natürlich auch mit dem katholischen Vizepräsidenten Vance, dem er ja relativ hart die Leviten gelesen hat als Kardinal im Februar, Das finde ich ist eine ganz spannende Aufgabe, um da vielleicht auch deutliche Zeichen zu setzen.
Wie hat der Vance die Leviten gelesen? Vielleicht können Sie es nochmal, die es nicht auf dem Schirm haben, nochmal wiederholen.
Naja, der Vance hat behauptet, also von Augustinus her sei irgendwie klar, dass man halt mit den Migranten halt so umgeht, wie man das jetzt in den USA macht. Und dann hat er ihm sehr deutlich gesagt, irgendwelche Abstufungen zwischen den Menschen, also es gibt richtig gute Menschen und andere Menschen, das funktioniert mit Augustinus nicht, weil alle Kinder Gottes sind, lieber Herr Vance. Und ich meine, das finde ich schon ein sehr, sehr gutes Signal. Also ich wünsche mir, dass er in der Hinsicht diese Frische sich bewahrt.
Über das Konklave darf ja normalerweise nicht gesprochen werden. Dennoch, es dringt ja immer mal wieder was nach außen. Sie sitzen ja an der Quelle. Was ist denn jetzt nach außen gedrungen?
Naja, also eigentlich ist es so, dass die Kardinäle ja einen heiligen Eid leisten, dass sie nicht nur während der Wahl, also nicht irgendwelche Twitter-Geschichten nach draußen schicken, sondern dass sie auch nach der Wahl und grundsätzlich über das Konklave nichts sagen. Nun hat ja Franziskus in der ihm eigenen Weise in seinem letzten autobiografischen Buch ganz offen darüber geplaudert, wie das bei den Wahlgängen, aus denen Benedikt der 16. hervorging und auch aus dem Konklave, aus dem er hervorging, gewesen sei. Eigentlich ist so, wenn man dieses Geheimnis bricht, zieht man sich die Tatstrafe der Exkommunikation zu.
Beim Papst schwierig, oder?
Der Papst kann von allem dispensieren. Also schwierig. Aber was halt jetzt wieder passiert ist, es dringen jetzt, vor allem wenn man die italienische Presse, Messaggero oder Corriere della Sera verfolgt, da wird jetzt so, auch wird der eine oder andere Kardinal, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Mensch aus Madagaskar genau heißt, da wird einfach erzählt, naja, in den ersten drei Wahlgängen habe Kardinalstaatssekretär Paulin so irgendwie etwas gehabt, so um die 40 Stimmen und der Prévost sei auf irgendwie was über 30 gekommen. Und dann habe sich aber die Stimmzahl von Paulin nicht mehr weiter erhöht und der habe dann versucht, seine Stimmen auf den Prévost zu lenken, damit die Konservativen keine Chance haben, irgendwie durchzukommen. Das halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr, sehr schwierig. Denn eigentlich ist der entscheidende Punkt und das, was das Konklave eigentlich so überzeugend macht, ist, der Gewählte wird präsentiert als der im Konsens mit zwei Drittel Gewählte. Und wie beschädigt ist ein Kandidat, der sich dann Hoffnungen machen kann, zwei, drei Wahlgänge und hinterher dann sich nicht durchsetzt. Das soll man doch, und genau das ist die Idee hinterm Konklave, genau das soll man nicht erfahren, damit der Mensch, der jetzt ja beschädigt wäre, aber öffentlich eben nicht beschädigt ist, so könnte eben Kardinalstaatssekretär Paulin seine Arbeit weitermachen, ohne dass man jetzt sagen würde, der ist aber ganz knapp gescheitert. Halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig und eigentlich unverständlich.
Offenbar.
Man macht eine tolle Einrichtung damit kaputt.
Offenbar gibt es aber keine Sanktionen in der Kirche, wie man jetzt bei Franziskus gesehen hat. Sie haben eben mal diesen Vergleich aufgemacht, Vatikan und politische Systeme. Also da ist mit keinen Sanktionen zu rechnen, oder?
Naja, eigentlich brauche ich gar keine Sanktion, denn das ist eine Tatstrafe. Also wenn ich das tue, ziehe ich mir eigentlich die Strafe der Exkommunikation selber zu. Da muss gar kein Akt gesetzt werden. Und das wäre jetzt spannend, ob der neue Papst darauf reagiert und ob man nun tatsächlich festmachen kann, dass das, was in der Presse behauptet wird, es war der und der die Quelle. Das sind ja immer so Geschichten, die nicht so ganz einfach sind.
Also zuletzt wurde Georg Genswein, der Privatsekretär von Papst Benedikt des Vatikans, verwiesen, aber so allzu häufig passiert sowas nicht. Was hatte der denn gemacht, dass er dann wirklich des Vatikans verwiesen wurde?
Naja, die Spannung zwischen Papst Franziskus und Georg Genswein scheint sich ja schon, als er noch der Chef des päpstlichen Hauses war, irgendwie angedeutet zu haben. Es war ja auch schwierig. Also der Franziskus wird damit konfrontiert, dass er zum ersten Mal mit einem emeritierten Papst, also einem zurückgetretenen Papst, der weiterhin die weißen Gewänder trägt, konfrontiert war. Und dessen Privatsekretär war Georg Genswein, der gleichzeitig das päpstliche Haus managen sollte. Deshalb hat er ja erstmal den Genswein im Grunde genommen dazu abgestellt zu sagen, okay, deine offizielle Aufgabe ist weg, du machst jetzt nur noch kümmerst dich nur noch um Benedikt den 16. Und dann, als Benedikt gerade tot war, hat Genswein ein Buch publiziert. Das hat Franziskus wirklich tief betroffen, weil da so interna über das Verhältnis der beiden, in Anführungszeichen, Päpste ausgeplaudert wurde. Deshalb hat er den Genswein ziemlich harsch eben aus dem Vatikan entfernt und ihn aber dann nach dieser Bußzeit ja auch wieder aufgenommen und jetzt zum Nuntius in einem der baltischen Staaten ernannt. Aber das hat Franziskus schon ziemlich massiv geärgert.
Professor Hubert Wolf ist uns zugeschaltet. Sie haben uns als Kirchenhistoriker schon in die Archive des Vatikans mitgenommen, haben uns Papst Leo den 14. näher vorgestellt. Eine Delegation aus Ihrer Heimat, der Diözese Rottenburg-Stuttgart, hatte ja Robert Prevost im Februar noch in Rom getroffen. Da fiel er wohl als guter Zuhörer auf. Das galt ja auch für Franziskus, sehr zugewandt. Stets bescheiden, galt als Reformer. Sie gelten als jemand, der sich auch kritische Töne traut. Wie fällt denn Ihr Fazit zu Franziskus aus?
Es ist natürlich für einen Historiker schwierig, nach diesem kurzen Abstand zu einem wirklich belastbaren Fazit zu kommen. Aber also, es bleibt für ihn, er hat zum ersten Mal sich getraut, den Papstnamen Franziskus zu wählen. Also Franz von Assisi, der fast als Ketzer verurteilt worden wäre, war einer der größten Kritiker einer reichen Kirche, einer Kirche, die so nur auf Macht setzt, auch ein Kritiker des Papsttums. Und jetzt geht der Franziskus her und wird Papst Franziskus. Diese beiden Strömungen, die Vollmacht des unfehlbaren Papstes mit dem Papstkritiker und Armen im Papst Franziskus zusammenzubringen, das ist ein einmaliger Versuch und das wird sicher in der Geschichte von ihm bleiben. Er war den Konservativen zu liberal und den Liberalen zu konservativ. Ganz viel von dem, was er so angewirbelt hat, hat er nicht zu Ende gebracht. Also, wer bin ich, dass ich homosexuelle Menschen verurteilen kann? Super, das ist der Seelsorger in ihm. Aber dann, ist jetzt Homosexualität eigentlich eine Sünde oder nicht? Wenn Homosexualität keine Sünde mehr ist, da muss man doch im Kirchenrecht auch Folgerungen daraus ziehen und muss sagen, ja, der liebe Gott hat diese Menschen so gemacht, wie er sie gemacht hat. Und deshalb können sie auch, wenn sie eine Partnerschaft eingehen, nicht heiraten, aber um den Segen Gottes bitten. Für mich war der Wendepunkt in diesem Pontifikat die Amazonas-Synode 2019. Da war ich selber in Rom und habe mit konservativen brasilianischen Bischöfen darüber geredet und an Quellentexten aus unserer Tradition gearbeitet. Ja, es gab und gibt neben zu debattär lebenden Priestern immer auch Verheiratete. Dann haben diese Bischöfe mit einer Dreiviertelmehrheit auf der Amazonas-Synode in Rom dafür gestimmt, in Amazonien auch verheiratete Männer zu Priestern zu weihen. Und Franziskus ging einfach über dieses Ding weg und hat es nicht in seinem Schlussdokument aufgenommen. Da habe ich mir gesagt, ja, es bleibt irgendwie bei Ankündigungen und die Reformen, die du andenkst, die setzt du nicht einmal um, wenn Bischöfe, also waren noch keine Laien oder Frauen dabei, wenn Bischöfe genau nach deinen Maßgaben auf einer Synode entscheiden. Ich habe ihn auch mehrfach persönlich getroffen. Einmal mit einem Holocaust-Überlebenden, den wir im Kontext unseres Bittschreibenprojekts in Tel Aviv aufgefunden haben, der den Bittbrief seiner Mutter, aufgrund dieses Briefes hat er überlebt, gelesen hat im Vatikanischen Archiv und dann hat uns der Papst in Audienz empfangen. Und so wie er sich diesem Mann, beide so in den 80ern, wie er sich diesem Mann zugewandt hat, das war ganz großartig, das hat mich tief beeindruckt. Er war ein Seelsorger. Das muss man ganz eindeutig sagen. Er hat versucht, einen neuen Stil zu setzen, dass die Kirche auf der Seite der Armen stehen muss, auf der Seite derer, die benachteiligt sind. Das ist richtig. Aber er hat sicher sehr, sehr viele Hoffnungen, die sich mit ihm verbunden haben, enttäuscht. Und ich hoffe, Nicht, dass jetzt Leo der 14. auch mit so vielen Hoffnungen und alles Mögliche wird jetzt auf den weißen Mann da oben.
Ja, ich möchte da ganz kurz, man merkt, Sie könnten noch so viel sagen als Fazit, aber ich möchte gerne auf Leo nochmal das Licht lenken, denn bis jetzt hat jeder Papst die Aufnahme von Frauen ins Priesteramt ausgeschlossen. Franziskus machte dabei ja keine Ausnahme. Was ist denn da von Leo zu erwarten?
Also der Kardinal Prévost hat ja sehr klar gesagt, also die Klerikalisierung von Frauen, also die Weihe von Frauen, würde die Probleme nicht lösen und sei kein wirklich adäquater Weg. Das heißt, wenn er bei dieser Position bleibt, und das war ja meine Vermutung am Anfang, denn der Name Leo hat ja nicht nur toller Politiker, sozialer Papst, sondern Leo der 13. war eben auch politisch, theologisch sehr, sehr konservativ. Ich glaube nicht, dass die in Europa und speziell in Deutschland vorhandenen Hoffnungen auf Reformen in der Kirche, dass diese Hoffnungen durch diesen Papst in großer Weise erfüllt werden. Aber natürlich kann man jetzt nach so kurzer Zeit noch nichts Endgültiges sagen. Es könnte auch anders sein, aber nach dem, was ich bisher von ihm sehe, wird sein Schwerpunkt ganz woanders liegen und die Hoffnungen auf Reformen in der Kirche sind wahrscheinlich eher gering.
Danke für Ihre Einschätzung. Danke an den Kirchenhistoriker Hubert Wolf.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.